Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und wir starten auch mit dem Blick auf den Sudan. Heute vor genau 3 Jahren begann dort der Bürgerkrieg. Es sind blutige Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen Miliz Rapid Support Forces. Es geht um wertvolle Ressourcen wie etwa Gold und es geht um Macht. Hunderttausende wurden getötet, Millionen Menschen vertrieben. Die Hälfte der Bevölkerung leidet unter Hunger und mehr als 30 Millionen der insgesamt fast 50 Millionen Sudanesen benötigen humanitäre Hilfe. Die UN, sie sprechen längst von der schwersten humanitären Krise weltweit, die oft vergessen wird. Mein Kollege Moritz Behrendt ist in der Hauptstadt Khartoum. Was erleben Sie da gerade?
In Khartoum hat vor 3 Jahren der Krieg begonnen und es gab in den ersten 2 Jahren des Krieges heftige Kämpfe, Häuserkämpfe. Die Zerstörung ist immens. Überall sind Einschusslöcher zu sehen, ausgebrannte Autos oder Panzer an den Straßenrändern. Seit rund einem Jahr, seit der Rückeroberung der Stadt durch die Truppen der regulären Armee, ist es deutlich friedlicher geworden. Da ist auch ein Anflug von Normalität in die Stadt zurückgekehrt. Viele Schulen haben wieder geöffnet. Menschen gehen, sofern sie eine haben, ihrer Arbeit nach. Aber die Angst ist durchaus da, dass möglicherweise durch Drohnenangriffe die Stadt wieder stärker in den Krieg hineingezogen werden könnte.
Also es gibt zumindest ein paar Lichtblicke in Khartoum. Ein bisschen Normalität, haben Sie gerade gesagt. Aber es gibt auch weiterhin heftige Kämpfe in anderen Regionen des Landes. Was hören Sie von da?
Ja, die Region Darfur, die steht inzwischen weitgehend unter der Kontrolle der Rapid Support Forces. Die heftigsten Kämpfe aktuell finden im Süden des Landes statt, in den Bundesstaaten Südkordofan und auch im Bundesstaat mit dem eigentlich schönen Namen Blauer Nil an der Grenze zu Äthiopien. Aber Darfur, vor allem die Stadt El-Fascher, stehen für den Tiefpunkt dieses Krieges. Massaker mit möglicherweise Zehntausenden Toten. Und ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, die aus El-Fascher geflohen ist und das war wirklich bewegend. Sie hat berichtet, wie auf der Flucht ihre kleine Tochter gestorben ist, wie auch ihr Mann verletzt wurde. Sie dachte, er sei ebenfalls gestorben und jetzt hat sie aber vor wenigen Tagen erfahren, er lebt noch, er ist aber verletzt, hat noch Granatsplitter im Knie, ist also gezeichnet vom Krieg wie dieses ganze Land.
Und sie hat ihr Kind verloren. Am 3. Jahrestag des Bürgerkriegsbeginns findet jetzt heute in Berlin eine Geberkonferenz statt. Die gab es auch schon Jahre zuvor in Paris oder in London. Und man muss auch sagen, der humanitäre Hilfsplan für den Sudan letztes Jahr, der wurde nur zu 40% finanziert. Wie hoch sind denn jetzt die Erwartungen im Sudan an diese Geberkonferenz? Oder ist man einfach schon viel zu oft von der internationalen Gemeinschaft enttäuscht worden?
Ich glaube, die Erwartungen hier sind durchaus realistisch. Wenn es um ein Ende des Krieges gehen sollte, dann rechnet man nicht mit besonders vielen Ergebnissen aus Berlin. Die Konferenz kann dennoch 2 Dinge erreichen. Einerseits hat sie auch den Anspruch, die Zivilgesellschaft im Sudan in den Mittelpunkt zu stellen, die Menschen, die tatsächlich Interesse an einem friedlichen Miteinander haben, zusammenzubringen. Und das sind durchaus viele im Land. Die kriegführenden Parteien sind gar nicht eingeladen. Das Zweite ist, dass diese Konferenz Hilfsgelder mobilisieren kann. Das ist in diesem Krieg zwar nur ein Pflaster in der Not, aber ohne dieses Pflaster würde die Zivilbevölkerung noch mehr bluten, noch mehr hungern. Dafür ist es wichtig, dass heute nicht nur Zusagen gemacht werden, sondern dass sie dann tatsächlich auch eingehalten werden und die Aufmerksamkeit auf diesen Konflikt auch nicht nach dem Jahrestag und nach der Konferenz wieder verschwindet.
Und Sie haben es gerade gesagt, Wege aus dem Bürgerkrieg, die sollen ja auch in Berlin besprochen werden. Die Kriegsparteien sind gar nicht vertreten. Wer könnte denn auf entscheidende Akteure im Sudan dann überhaupt Einfluss nehmen?
Es könnten die Länder, die internationalen Kräfte sein, die Waffen liefern an die Kriegsparteien. Das sind nicht zuletzt die Vereinigten Arabischen Emirate, die das zwar immer wieder dementieren, aber die klar die RSF-Milizen unterstützen, auch mit Drohnen. Und das andere sind Länder wie Saudi-Arabien und Ägypten, die auf Seiten der regulären Armee stehen. Die könnten Einfluss nehmen, aber sie sind auch Teil einer Gruppe, die sich Quad nennt, mit den Vereinigten Staaten, die auf ein Ende des Krieges, zumindest auf eine Feuerpause, immer wieder hinwirken. Aber das ist nicht besonders konstruktiv und auch nicht besonders zielführend in den letzten Wochen und Monaten betrieben worden.